Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Die Entführung und die Befreiung der Lufthansa-Maschine Landshut vor ziemlich genau 40 Jahren. Unser Thema heute in SWR 1 Leute. Zwei Gäste haben wir, die damals mit dabei waren. Zum einen Gabriele von Lützau, damals Stewardess an Bord der Landshut, und Dieter Fox, damals Mitglied der GSG 9, also jener Truppe, die die Landshut gestürmt und befreit hat. Guten Morgen erstmal und herzlich willkommen. Frau von Lützau, das Ganze ist 40 Jahre her. Ist es damit weit weg oder immer noch sehr nah?
Ich sag immer, der Opa, der vom Krieg erzählt hat, den hat es auch niemals ganz losgelassen. Aber es ist, für mich ist es weit weg. Ich lebe im Hier und Jetzt und konzentriere mich auf die Zukunft.
Haben Sie eine ungefähre Vorstellung, wie Sie die Geschichte der Befreiung und wie oft Sie die Geschichte der Befreiung schon erzählt haben?
Ich habe es nicht gezählt. Und ich mache es und dann, ich schaue es mir noch nicht mal im Fernsehen an oder ich höre es mir auch nicht irgendwo im Radio an. Ich haue es raus und weg.
Wie ist es bei Ihnen, Herr Fox? Haben Sie sozusagen eine Langversion, eine Mittelversion und eine Kurzversion dessen, was damals passiert ist?
Das kommt immer auf die Fragestellung an, aber eigentlich nicht. Eigentlich erzähle ich das in dieser Form, wie ich es also seit Jahren schon erzähle. Wie gesagt, je nachdem, was gefragt wird, alles kann man nicht erzählen, auch heute nicht, weil einiges unterliegt noch bestimmten Schweigepflichten. Und insofern ist das Drumherum, was ohnehin schon groß bekannt ist, teilweise nur Untermalung.
Wobei das Wesentliche ja schon aufgeklärt ist. Oder gibt es da einfach noch Dinge, die in den Archiven schlummern und wir werden uns in 10, 20 Jahren wundern, was da alles noch abgelaufen ist?
Nein, das Wesentliche ist erzählt, das Wesentliche ist auch gezeigt. Es gibt sicherlich einige Fotos, die nicht in die Öffentlichkeit gehören von damals. Das ist auch richtig und gut so, aber ansonsten ist das alles so schon bekannt.
Die Rückkehr in die Normalität, auch in den normalen beruflichen Alltag. Wie lange hat es bei Ihnen damals gedauert, Herr Fox?
10 Stunden, dann war der Alltag wieder da. Weil wir mussten zurück, für uns gab es keine Freizeit, noch keine Dienstbefreiung. Wir mussten unser Gerät so wieder weiter in Ordnung bringen, weil wir ja nicht wussten, wann der nächste Einsatz ansteht. Der hätte schon anstehen können, als wir gelandet sind in Köln-Bonn.
Ja.
Dann hätten wir weitermachen müssen. Also war für uns da keine Freizeit, keine Ruhepause, sondern gleich Übergang.
Zumal dieser Terror ja weiterging, auch nach der Befreiung der Landshut mit der Ermordung von Hans-Martin Schleyer, Frau von Lützau. Hat es bei Ihnen auch nur 10 Stunden gedauert, bis Sie wieder Ihr ganz normales Leben geführt haben?
Nein. Ich glaube, ich musste erst mal heilen. Er war ja der Befreier, aber wir hatten ja, die wir drin in der Maschine waren, waren wir ja traumatisiert. Das hat einfach gedauert.
Gedauert heißt Monate, Jahre?
Jahre. Es wurde dann schwächer, dann wurde es mal wieder stärker, aber das ist lange her.
Die Folgen damals, Albträume auch?
Ja, Albträume und richtige posttraumatische Stresssituationen. Ich habe also Flugzeug am Himmel gesehen, das explodierte und fiel runter in Trümmern. Und dann bin ich weitergelaufen und habe gedacht, wie furchtbar.
Mhm.
Und habe das überhaupt nicht hinterfragt.
Das heißt, Fantasie und Realität gingen ineinander über?
Das ist das posttraumatische PTSD. Das ist äußert sich manchmal so.
Haben Sie damals psychologische Hilfe in Anspruch genommen?
Nee, aber ich habe meinem Mann gesagt, sag mal, Rüdiger, das Flugzeug ist doch jetzt nicht wirklich abgestürzt, oder? Da sagt er, Gabi, guck mal hin, das fliegt doch, da fliegt es doch noch. Und da gucke ich hin und tatsächlich, dann war es vorbei.
Okay.
Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Ich habe mich eigentlich immer an meinen eigenen Haaren aus dem Sumpf gezogen.
Wie sehr hat Ihnen dann auch, man muss vielleicht dazu sagen, Sie haben relativ zügig dann mit der Fliegerei aufgehört, wie sehr hat Ihnen dann auch die Kunst und die Bildhauerei geholfen, die Sie dann in Angriff genommen haben?
Das hat mir wahnsinnig gut getan. Also wenn es mir schlecht geht, mache ich Wächter. Wenn ich das Gefühl habe, eingesperrt zu sein, mache ich Flügel und zum Wegfliegen.
Ja.
Und das hilft mir in jeder Situation. Und mein Leben ist kein langer, ruhiger Fluss. Die Entführung war nicht alles. Es ist in 40 Jahren viel passiert.
Unsere beiden Gäste, die ehemalige Geisel und ihr damaliger Befreier. Dieter Fox, Mitglied der GSG 9. Gabriele von Lützau, damals hießen sie noch Gabi Dillmann, Stewardess an Bord der Landshut. Sie haben, Frau von Lützau, vorhin ein bisschen erzählt, wie sehr diese Dramatik von damals nachgewirkt hat. Können Sie ein Datum benennen, an dem Sie für sich gemerkt haben, jetzt habe ich es geschafft, jetzt bin ich drüber weg?
Also die Geburt meines Sohnes. Das war, ich habe ein wundervolles Kind gekriegt und habe mich voll und ganz auf mein Kind konzentriert. Da ging es mir besser. Dann sind wir allerdings von einem Psychologen eingeladen worden in so eine Freizeit, so eine Reha-Institution. Und ich habe gedacht, das muss ich halt jetzt machen, weil ich habe ja immer alles das gemacht, brav, ja, was man mir gesagt hat. Und da ist das Ganze dann gekippt. Da sind die frisch verheilten Wunden aufgerissen worden. Die haben Daten gesammelt und haben uns nach Hause geschickt. Ah. Da ging es mir wieder richtig schlecht. Und daraufhin habe ich gesagt, ein zweites, ich mache das nicht mehr. Ich höre auf damit. Ich komme besser damit zurecht, wenn ich mich selber heile.
Würden Sie sagen, das war genau das richtige Maß, das ich da auch getroffen habe, mich selbst zurückzunehmen, aber mich nicht komplett zu verweigern?
Also ich halte das auch für meine Staatsbürgerpflicht, weil wir sind Geschichte. Wir sind Geschichte. Es gibt ein abgeschlossenes Forschungsgebiet, das ist der Deutsche Herbst. Beginnend mit dem Massaker bei Olympia, dann kam Entebbe und wir waren der Schlusspunkt. Und das ist ein abgeschlossenes Forschungsgebiet. Mhm. Darüber schreiben Leute Dissertationen und dicke Bücher. Und deswegen, finde ich, muss man Rede und Antwort stehen, aber nicht 150.000 Mal. Ich sage immer, Leute, es ist alles im Archiv.
Wenn man eine intakte Familie hat, wenn man einen guten Freundeskreis hat, einen guten Kameradenkreis, die das mitleben und sich darin wohlfühlt, braucht man nicht viel andere Unterstützung. Gleichwohl haben wir bei der GSG 9 natürlich damals auch einen Psychologen gehabt, der uns nach Mogadischu unterstützt hat, der uns Dinge beigebracht hat und mit uns gearbeitet hat, damit man stabiler wird, weil so einen Einsatz hat man noch nie. Aber nach Mogadischu selbst, und das war fast die Masse meiner Kameraden, wir brauchten keine psychologische Unterstützung. Wir haben das selbst gut verarbeitet, weil der Alltag uns auch wieder gefordert hat sofort. Das heißt, eine Zeit zum Nachdenken blieb überhaupt nicht.
Wobei der Alltag allerdings ja doch dann eher grau war nach diesem heldenhaften Mogadischu mit all dem Ruhm, den man dann auch abbekommen hat, dann wieder in der Kaserne zu sitzen, zu trainieren und darauf zu warten, dass man das, was man geübt hat, dann auch zum Einsatz kommt.
Das kann man so nicht sagen. Also den grauen Alltag gibt es bei der GSG 9 in ganz seltenen Fällen. Dazu ist das Ausbildungsleistungsspektrum viel zu groß und viel zu umfangreich und auch viel zu interessant. Man versucht natürlich nach so einem super Einsatz Dinge noch anders, besser zu machen, an sich selbst zu feilen, an der Technik zu feilen, was könnte man machen. Es hat auch kleine Dinge gegeben, die uns nicht gefallen haben, in uns selbst, an verschiedenen Teilen. Naja, und dann baut man sich eben wieder auf mit den Kameraden und mit neuen Erkenntnissen, mit neuen taktischen Maßgaben und so weiter.
Dieser Einsatz von Mogadischu hat der Ihnen insofern bei späteren Einsätzen auch genützt, weil der jeweilige Gegner genau wusste, mit wem er es zu tun kriegt?
Der Einsatz selbst hat nichts genutzt oder nicht viel genutzt. Die Taktiken, die wir angewandt haben und natürlich das taktische Vorgehen, die Strategie, die nutzt sehr viel und die wird da teilweise in vielen Fällen heute noch genutzt.
Dieter Fox und Gabriele von Lutzau. Der eine damals Mitglied der GSG 9, die andere, hieß damals Gabi Dillmann, war an Bord der Landshut und ist mit zwei Geschichten in die Geschichte eingegangen. Erstens Engel von Mogadischu, so hat man sie genannt, weil sie sich auf eine tolle Art und Weise um die Passagiere damals gekümmert haben. Und es gab den Appell an den damaligen Bundeskanzler Helmut Schmidt, wenn ich mich richtig erinnere, relativ am Ende der Entführung vor der Befreiung.
Ja.
Wie erinnern Sie das?
Am liebsten gar nicht mehr. Also ich würde es am liebsten gar nicht mehr erinnern, aber okay. Es war da und ich habe mein Bestes gegeben, ich habe meinen Job gemacht. Und ich kann halt auch reden aus dem Stand, so einfach, das kann ich halt.
Okay.
Das ist halt mein Ding.
Gut, wir müssen diese ganze Horrorgeschichte auch nicht mehr in allen Details besprechen. Erinnern Sie für sich, Frau von Lutzow, einen besonders grässlichen oder vielleicht sogar auch einen besonders schönen Moment?
Die Befreiung ist der schöne Moment. Dieser Satz, Köpfe runter, wo sind die Schweine? Und dann zu wissen, wir kommen hier raus. Und dann hörte ich ein Kollern neben mir. Und ich sah, dass einer von diesen Verbrechern eine Handgranate unter den Sitz vor mir gerollt hatte.
Ja.
Und da habe ich nur gedacht, einatmen oder ausatmen? Wie platzt jetzt deine Lunge nicht? Hm. Und ich habe dann mal ausgeatmet. Ich hatte gehofft, dass es das war. Und dann ging das Ding hoch. Und dann habe ich mich bewegt und habe ich geguckt, okay, Einsprengung, ein bisschen was kaputt, aber ich lebe noch. atmen kann ich auch und dann raus evakuieren. Und draußen dann in dieser Sandmulde zu sein.
Ja.
Und in dieser Sandmulde mit den anderen zu sitzen und zu wissen, wir haben das tatsächlich geschafft. Unglaublich. Das war ein sehr guter Moment.
Dieter Fox, was Gabriele von Lützow gerade geschildert hat, diese Handgranate, diese kullernde, die ist explodiert, aber nicht richtig. Kann man so formulieren?
Nein, nein. Die Handgranate ist schon richtig explodiert. Wäre sie direkt unterm Sitz bei ihr explodiert, dann würde sie hier so nicht sitzen.
Okay.
Und wenn die Handgranate einen sogenannten Splittermantel gehabt hätte, das war eine normale Handgranate, wenn man normal überhaupt sagen kann, wenn die einen Splittermantel gehabt hätte, dann wäre es verheerend geworden. Die Handgranate ist so ein wenig vorm Sitz explodiert, deswegen sind auch ihre Beine verletzt worden. Wenn die direkt unterm Sitz explodiert wäre, dann würde die Gabi hier nicht so sitzen, wie sie jetzt hier sitzt.
Sie ist unterm Sitz
explodiert. Ja, sie ist explodiert.
Aber vor dir.
Aber vor dir und ist zur Seite weggegangen, wobei die Splitter natürlich das Bein getroffen haben, was ja direkt davor war.
Okay.
Und die Schulter, alles Mögliche. Also.
Dieser berühmte Satz, Köpfe runter, wo sind die Schweine? Kam der spontan oder war der abgesprochen?
Nein, der kam spontan. Wenn man so einen Einsatz durchführt, wenn man eindringt, insbesondere in diesem Fall, ging es mir insbesondere darum, erstmal zunächst mal deutsche Stimmen hören zu lassen, damit die Leute wussten, was los ist. Aber noch viel wichtiger, dass die Leute wirklich die Köpfe runternehmen, wenn es zu einem Schusswechsel gekommen wäre, dass wir nicht von rückwärts unsere eigenen Passagiere erschießen. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt.
Ja, wussten Sie, wie dramatisch die Lage an Bord war, wie verzweifelt die Menschen waren, wie groß der Gestank war damals in der Maschine?
Also den Gestank, den habe ich persönlich wahrgenommen beim Annähern. Wir sind ja von rückwärts angenähert und ich bin direkt unter dem Ausfluss oder Luftloch oder ähnliches unter der Maschine hergelaufen. Und ich muss sagen, ich habe in meinem Leben noch nie einen schlimmeren Gestank wahrgenommen wie den, der dort rauskam. Das hat aber nicht die Verzweiflung der Leute widergespiegelt. Das konnte keiner von uns ahnen. Wir konnten immer nur ahnen, was ist in Dubai passiert, was mussten die leiden, als die Ground Power ausgefallen war oder abgestellt wurde und welche Hitze sich in der Maschine abgespielt hat. Und da konnte man sich halbwegs vorstellen, was da drin los war. Aber richtig wussten wir das nicht.
Wie haben Sie es erlebt? Wie haben Sie es in Erinnerung? Nicht nur was den Gestank angeht, sondern auch was die Gemütsverfassung aller Beteiligten angeht?
Es ging rauf und runter, mal zwischen Hoffnung und Verzweiflung und dann Euphorie, als wir natürlich befreit wurden.
Es war ja eine unfassbare, auch psychische Belastung für alle Beteiligten, für alle Geiseln, für Passagiere wie Besatzungsmitglieder.
Ich war in der Verantwortung. Ich fühlte mich in der Verantwortung für die Passagiere. Und wann immer ich gesehen habe, dass irgendjemand direkt Hilfe braucht, war ich da. Es ist einfach mein Job gewesen. Und ich sehe, da wird Hilfe gebraucht und dann bin ich hin und dann habe ich geholfen. Ich habe die Leute halt auch, ich bin auch so ein Mensch, ich nehme die Leute lieber in den Arm, als dass ich sage, reißen Sie sich zusammen.
Klar. Ja.
Und ich habe sie gestreichelt, mit kleinen Informationen gefüttert, damit man, wenn man 5 Tage lang auf seinem Sitz sitzt, überhaupt etwas tun kann.
Haben Sie versucht, irgendeine Form von Kontakt auch zu diesen Entführern herzustellen, weil da möglicherweise eine bestimmte Nähe, die man dann erreicht, ja auch hilfreich sein kann?
Wer arbeitet und übersetzt, der wird nicht so schnell erschossen. Das war schon mal recht egoistisch von mir. Ich habe es halt gemacht, aber ich hoffe, dass ich auch Gutes weitergegeben habe bei diesen Arbeiten, was ich gemacht habe.
Waren da Informationen dabei, Dieter Fox, die Ihnen bei der Stürmung der Maschine geholfen haben?
Ja, die Anfangsinformationen, die in Dubai rauskamen, da hat Jürgen Schumann mehr oder weniger symbolisch einige Zeichen rausgeschmuggelt, sage ich mal ganz vorsichtig, und auch über Funk durchgegeben. Da wussten wir das erste Mal, dass es sich um 2 weibliche und 2 männliche Terroristen handelt. Wir wussten aber nicht, woher sie kamen, wir wussten nicht, wer sie waren, wir wussten nicht, wie radikal sie waren, wie skrupellos. Das haben wir dann alles Stück für Stück erfahren müssen im Rahmen der Verhandlungen, ja, und das Ende kennt man ja.
Das gab es ja noch nie, dass keine kleinen Kinder und alte, demente Menschen nicht freigelassen wurden. Das gab es nicht. Und diese Gnadenlosigkeit, das war das Neue. Und auch der Sadismus.
Und zu wissen oder zu ahnen oder zu fühlen, die Bundesregierung, der eigene Staat, opfert einen, weil nicht ausgetauscht wird?
Das wussten wir ja gar nicht. Wir haben ja gedacht, die kümmern sich überhaupt nicht um uns. Wir hatten ja keinerlei Informationen. Niemand hat irgendwann gesagt, hallo, ich bin der Vertreter der Bundesregierung, ich regel das für euch, macht euch keine Gedanken. Wir tauschen aus, macht euch keine Gedanken. Nichts, da kam nichts. Und wir haben 5 Tage und 5 Nächte gedacht, wir sind von Gott und der Welt verlassen.
Kein schönes Gefühl.
Nein.
Wie war es für Sie, als Sie dann reingekommen sind und diese Menschen gesehen haben? Wie erinnern Sie da Ihre eigene Emotion?
Wenn man in einem Trupp ist, der eindringt, insbesondere zur Befreiung oder auch ein Häusersturm, Raumsturm oder ähnliches, hat man zunächst mal keine Emotionen, weil die sind fehl am Platz. Dann macht man Fehler. Man hat aber sehr wohl gesehen, als dann einige Sekunden vergangen waren, wie diese Menschen, die ich ja nur noch von rückwärts gesehen habe, wie diese Menschen scheinbar leiden mussten und in welchem Zustand sie waren. Und als wir sie evakuiert hatten oder die Evakuierung begann, da haben wir dann wirklich gesehen, wie die gelitten haben. Also das war schon ein erbärmlich jämmerliches Bild.
Es sind auch viele danach direkt gestorben. An Herzinfarkt, auch an gebrochenem Herzen. Es war einfach zu viel für sie. Es waren viele ältere Leute, es war ja ein Mallorca-Flieger. Die haben es nicht geschafft. Später haben sich manche auch zu Tode getrunken. Auch das ist passiert. Es gab viel Elend danach.
Es gab, Dieter Fox, glaube ich, 6 Zugänge, in die man rein wollte oder in die man rein musste in jener Nacht vom 17. auf den 18. Oktober. Wo standen Sie?
Meine Tür war hinten rechts. Es gab also 4 Türen, vorne links, vorne rechts, hinten links, hinten rechts und die beiden Notausgänge über den Tragflächen.
Jeweils 3 Mann an jedem Eingang, Zugang? Also
an jedem Eingang ist ein Trupp in der Stärke von 5 bis 6 Mann zum damaligen Zeitpunkt. Diese 6 Leute können aber nicht pro Trupp alle reingehen, sonst gibt es ein heilloses Durcheinander. Also teilt man auf. Es gehen maximal 3 Leute rein und diese 3 Leute nehmen ihre bestimmten Positionen mit den zugewiesenen Aufträgen ein und erledigen die Arbeit.
Sie haben Blendgranaten gezündet kurz vor dem Eindringen. Warum?
Das waren 2 Leute, die unter dem Bug standen. Das sollte ein Ablenkungsmanöver neben dem anderen Ablenkungsmanöver dieses Riesenfeuers sein. Es wurde ja weit vorne in Front der Maschine ein Feuer angezündet und unter der Maschine dann zu dem Zeitpunkt des Eindringens Feuerzauber diese beiden Blendgranaten. Und die hatten einfach eine Blendschockwirkung. Das war alles.
Diese Sekunden erinnern Sie, Frau von Lützow, wie?
Ich habe eine Eingebung gehabt. Ich habe die ganze Zeit habe ich gearbeitet, da gestanden. Ich hatte eine Eingebung, setz dich hin.
Aha.
Und ich habe mich hingesetzt. Und das hat mir das Leben gerettet. Wenn ich gestanden hätte, wäre es mir vielleicht wirklich so gegangen wie dem einen Passagier in Entebbe, der sich so wahnsinnig gefreut hat, dass sie befreit worden sind und hat Hurra gerufen und ist erschossen worden.
Das
von den eigenen Leuten.
Das war auch Ihre Horrorvorstellung, Herr Fox, dass wenn Sie in die Maschine reingehen, dass Sie die Falschen treffen und erschießen?
Das ist die Horrorvorstellung generell in so einer Situation, ob das ein Bus ist oder ein Flugzeug in diesem Fall, dass die Köpfe nicht runtergenommen werden, A, und B, dass plötzlich jemand aus welchen Gründen auch immer aufspringt, weil er meint, jetzt ist alles vorbei und springt den eigenen Kräften ins Feuer.
Als Sie reingegangen sind, wussten Sie, wo die Entführer sich aufhalten?
Zum Teil. Wir haben geahnt nach den langen Verhandlungsmarathons, die hinter sich hatten, dass sie also sehr, sehr mitgenommen waren und sich wahrscheinlich im vorderen Teil zur Grenze in den großen Passagierteil aufhielten, um möglicherweise dort die Kontrolle zu übernehmen.
Ja, da war auch Captain Mahmoud, wurde der als erster erschossen?
Captain Mahmoud ist im Rahmen des gesamten Mahmoud ist im Rahmen des gesamten Feuergefechts gefallen. Er hielt sich im Cockpitbereich auf.
Ja.
Er war noch nicht im Cockpit, er wollte ins Cockpit flüchten und dort ist er dann ausgeschaltet worden.
Und die anderen?
Und die anderen, eine weibliche befand sich auf der Toilette. Die ist auch auf der Toilette ausgeschaltet worden. Und die andere weibliche und der andere männliche im vorderen First-Class-Bereich mit der Grenze zum Passagierbereich nach rückwärts.
Okay.
Die wollten nach rückwärts, um die Passagiere, wenn sie selbst noch nicht getroffen sind, natürlich die Passagiere zu töten.
Klar.
Dazu ist es aber nicht gekommen, weil sie vor der Grenze auch ausgeschaltet wurden.
Ausgeschaltet bedeutet in 3 Fällen erschossen und in einem Fall schwer verletzt. Das war jene Frau, die dann mit dem berühmten Victory-Zeichen auf der Bahre auch in die Geschichte eingegangen ist. Frau von Lützow, Sie haben gerade fast empört gesagt, Captain Mahmoud. Ich habe es nur deshalb gesagt, weil auch er ist mit diesem albernen Namen
letztlich
in die Geschichte eingegangen.
Das hätte er gerne gehabt, dass er der Kapitän gewesen ist. Er hat doch dann das Hütchen aufgesetzt.
Ja.
Und
war er
also
der Schlimmste?
Ist einfach, ja.
Ja, ein ja, Sadist?
Ein Sadist. Der hat sich die hübschen Frauen zum Quälen rausgesucht.
Wie hat er die gequält?
Geschlagen, Scheinerschießungen und Schläge.
Ja.
Das hat ihm Spaß gemacht.
Eine Scheinerschießung ist ein erheblicher Einschnitt im Leben eines Menschen, des Betroffenen. Das kann man nie wieder gut machen.
Ja.
Auch Jahre später nicht, weil da spielen sich Dinge ab, die kennt der normale Mensch gar nicht.
Die Stunden danach auf dem Flughafen in Mogadischu, Frau von Lützow, was haben Sie da für Erinnerungen dran?
Nach der Befreiung war ich wochenlang eigentlich umhüllt von einer rosaroten Wolke. Also ich schwebte über dem Boden, ohne Bodenhaftung. Ich war einfach nur glücklich, am Leben zu sein. Ich bin ja erstmal in das italienische Krankenhaus wegen meinen Verletzungen eingeliefert worden, bin erst versorgt worden, habe eine Tetanusspritze gekriegt, was man halt so bekam. Mhm. Den haben sie mir übrigens in den Ischiasnerv reingejagt. Ich habe da Monate mit Theater gehabt. Also es war nicht so witzig. Aber das war mir alles egal, weil raus und lebendig.
Ja. Wie haben Sie dann die Jungs von der GSG 9 erlebt nach der Befreiung?
Ich liebe jeden Einzelnen von ihnen. Ich bin ihnen wahnsinnig dankbar. Die haben mir mein Leben gerettet.
Das heißt, da sind dann auch Freundschaften entstanden?
Wir haben das jetzt nicht so sehr gesucht, aber immer wenn ich zur GSG 9 komme und wenn ich sehe, dass einer mit dabei war, wir umarmen uns, ja. Also, Dieter ist ja da so ein bisschen abstämmig, aber mittlerweile haben wir ihn auch weich gekocht.
Was heißt denn abstämmig?
Ja, so gut also, mit umarmen auf Distanz, und so. Okay. Ja. Aber ich darf ihn jetzt auch drücken.
Sind da auch Freundschaften entstanden, jetzt nicht nur was ihre eigene Person angeht, sondern andere, die damals an der Befreiungsaktion beteiligt waren mit Geiseln von damals?
Soweit ich weiß, sind einige Freundschaften, also zumindest tiefe Bekanntschaften entstanden. Und das hat sich über verschiedene Treffen im Laufe der Jahre natürlich verfestigt. Und heute ist es also so, wie Gabi schon sagt, wenn sie selbst oder auch ihr Mann oder auch andere ehemalige Geiseln zur GSG 9 kommen oder wir haben eine gemeinsame Feier, dann ist viel, viel, viel Herzlichkeit da.
Die triumphale Rückkehr damals nach Deutschland, welche Erinnerung haben Sie da dran?
Ich wäre gerne nach Hause gegangen. Und ich wollte nicht sofort abgeschleppt werden zu einer Trauerfeier und Gedenkfeier. Ich wollte heim. Aber das habe ich dann auch noch durchgestanden.
Herr Fox?
Als wir in Köln-Bonn ankamen, war natürlich ein derart riesengroßer Empfang, ein Riesenzirkus. Das haben wir nicht erwartet. Und das war auch nicht so in unserem Sinn. Und als wir dann in die Busse stiegen und nach St. Augustin über die Autobahn gefahren sind, also ich vergleiche das immer damit, wenn man Fußball-Weltmeister wird und über eine öffentliche Landstraße oder einen öffentlichen Bereich fährt, so wurde man begrüßt, von rechts und links aus den Fenstern. Das war für uns, das passte nicht dazu.
Aber das ist doch ein schönes Gefühl, oder nicht?
Ja, sicherlich ist das ein schönes Gefühl, aber das schöne Gefühl mit so einem triumphalen Empfang, ich weiß nicht, ob das so richtig ist für diese Leute. Wir haben unseren Job gemacht, das muss man einfach mal ganz klar sagen. Die GSG 9 hat dafür jahrelang trainiert, die ist dafür gegründet worden und nicht dafür gegründet worden, irgendwelche triumphalen Empfänge jederzeit mitzumachen. Das ist nicht der Sinn gewesen.
Gut, Frau von Lützer hat auch ihren Job gemacht und sie hat ihn immerhin so gut gemacht, dass ihr dann irgendjemand mal den Namen verliehen hat, Engel von Mogadischu.
Das waren mehrere Passagiere, die das gesagt haben. Und die Bild-Zeitung hat es aufgegriffen, hat es auf die erste Seite geworfen. Und da ist es heute noch. Und da komme ich auch nicht mehr raus.
Nee,
also es war mir am Anfang wahnsinnig peinlich.
Einfach. Aber wissen Sie was? Es gibt doch eigentlich Schlimmeres.
Oder? Ja, natürlich. Aber es ist doch peinlich. Ich habe doch meinen Beruf ausgeübt. Und meine Kollegen übrigens auch. Ich war nicht die einzige Stewardess an Bord. Wir waren drei Frauen, die für die Kabine verantwortlich waren. Und jeder hat es nach seinem besten Wissen und Gewissen gemacht. Und ich bin halt der herzlichere Mensch gewesen. Ich bin halt sehr körperlich. Und deswegen ist das einfach im Gedächtnis geblieben.
Sie beide haben die Landshut vor kurzem, sprich in diesem zu Ende gehenden Jahr 2017, wiedergesehen. Wann, wie und wo, Frau von Lützer?
Ich war zuerst da.
Okay.
Also wir sind mit dem SWR-Team hingeflogen, der Jürgen Vitor,
der damalige Co-Pilot,
seine Frau und mein Mann und ich. Und ich empfand das als, ich habe eine alte Freundin besucht. Für mich war das, ich habe mich wahnsinnig drauf gefreut, als ich dann gesehen habe, in was für einem Zustand sie ist, habe ich sie gestreichelt und habe gesagt, wir holen dich nach Hause, mach dir keine Gedanken.
In welchem Zustand war sie denn, die Maschine?
Ja. Ja, also Sachen abgefallen, ausgebaut, komplett leer. Also das Nächste, was dann offensichtlich kommen sollte, wäre, dass sie komplett demontiert worden wäre und zu Cola-Dosen gemacht wurde.
Okay. Dieter Fox, wie war es bei Ihnen? Wann haben Sie die Landshut wieder gesehen?
Ich war im August drüben. Ich hatte natürlich Vorstellungen von Bildern, wie die Landshut ausgesehen hat, auch Fotos. Habe allerdings, auch muss ich gleich sagen, natürlich nicht diese Emotionen, die Gabi hat und die auch die Geiseln hatten. Wir waren mit zwei Geiseln noch unterwegs. Allerdings, als ich sie gesehen habe, die Maschine, als ich ausgestiegen bin und habe sie vor mir gesehen, war ich geschockt. Also vorher war ich schon sehr beeindruckt über den schlimmen Zustand, aber als ich sie dann live vor mir hab stehen sehen, das war schon heftig. Das war kein Schrottplatz. Ein Schrottplatz erlebt ja noch irgendwo. Das war ein Leichenschauplatz. Leichenschauplatz für alte, abgewrackte Flugzeuge. Und da habe ich mir gesagt, also das kann nicht sein. Die Idee existierte ja schon. Die muss hier weg. Die darf hier so nicht stehen bleiben. So
der Dschungel fing an, schon über sie drüber zu wuchern. Der kam immer näher. Okay. Und die Bienen haben hinten im Abschacht genistet. Und es war die Reifen waren platt. Es waren Verkleidungen von den Triebwerken abmontiert und geklaut worden. Keine Ahnung. Sie war einfach in einem elenden Zustand.
Inzwischen ist die Maschine in Deutschland, genauer gesagt in Friedrichshafen, im Dornier-Museum als Mahnmal gegen den Terror. Finden Sie das eine gute Idee?
Ich finde es eine sehr gute Idee. Sie ist ein Teil unserer Geschichte. Sie ist ein starkes Symbol der Demokratie. Sie hat als Maschine etwas geleistet, was wahrscheinlich einige Maschinen so nicht hätten leisten können, wenn ich an die Landung in Aden denke. Das war schon stark, dass die Maschine das überlebt hat, ist alleine schon eine Leistung.
Ja, und wir in der Maschine drin. Der Jürgen Vitor hat damals gesagt, das hat so viel Sand und Steinchen angezogen. Wenn auch nur eine kleine Treibstoffleitung, eine kleine Treibstoffleitung einen winzigen kleinen Riss gehabt hätte, wären wir als Feuerball verglüht. Und dann hat er damals noch gesagt, dann wäre es wenigstens schnell gegangen.
Und man muss oder sollte vielleicht auch noch dazu sagen, abgesehen von der Robustheit der Maschine, beide Piloten, Schumann wie Vitor, waren exzellente Piloten.
Beide kamen von der Bundeswehr. Die hatten auch ein ganz anderes, das waren halt keine Verkehrsflieger, die, was weiß ich, von A nach B einfach fliegen. Die waren auf Härte ausgesucht und auf auch durchhalten können, schon von der Bundeswehr so rausgesucht. Also ich weiß nicht, ob wir das mit einem normalen Durchschnittsflieger auch so gut hingekriegt hätten. Aber es waren beide. Das war ganz selten, dass beide von der Starfighter geflogen sind vorher.
Wenn wir eine Bilanz ziehen, was sich getan, was sich verändert hat in diesen 40 Jahren, ausgehend von dem, was damals in Mogadischu passiert ist, was fällt Ihnen da ein? Herr Fox.
Dass durch die gesamte Befreiungsaktion und die Situation, wie die GSG 9 aufgetreten ist, das Ende der RAF gekommen war, der damaligen ersten Kommandoebene, wie es dann passiert ist, das ist ja bekannt. Und dass man sich überlegt hat, es ist der erste Flugzeugsturm gewesen, der komplett glücklich ausgegangen ist. Entebbe war ein Jahr vorher und war nicht so ganz glücklich aus verschiedenen anderen Gründen. Und insofern muss man natürlich sagen, dass sich dadurch auch das Nachdenken der Terroristen verändert hat, solche Maschinen zu entführen. Weil man wusste jetzt, dass Paroli geboten wird. Und man wusste auch, dass man so nicht mehr weitermachen kann.
Also Entführungen hat es in dieser Form so auch nicht mehr gegeben, Flugzeugentführungen. Es hat, Sie haben es angedeutet, die Selbstmorde in Stammheim gegeben, unmittelbar nach der Befreiung. Und es hat natürlich auch die Ermordung von Hans-Martin Schleyer gegeben, der für dieses Land den höchsten Preis zahlen musste, den ein Mensch zahlen kann.
Und Kapitän Schumann.
Und Kapitän Schumann, der in der Kabine ermordet wurde. Haben Sie noch Kontakt zur Familie von Jürgen Schumann, Nein. Frau von Lützer? Nein.
Also wir sehen uns ab und zu auf irgendwelchen Gedenkfeiern und ja.
Wie sehr hat dieser Einsatz von damals Ihr Leben, Ihr beider Leben geprägt und möglicherweise auch verändert?
Präsent ist so ein Einsatz schon, weil er ist einmalig gewesen und der wird auch nicht vergessen sein.
Wobei es, glaube ich, eine Differenz gibt, haben Sie mir im Vorgespräch erzählt, zwischen Ihnen und Wegener, dass Sie dieses Verhältnis Glück und professionelles Können unterschiedlich einschätzen.
Ja, ich sage aus verschiedenen Gründen, die würden zu weit führen, die zu erläutern, dass die GSG 9 bei diesem Einsatz mit 50% Glück und 50% Können den Einsatz hinter sich gebracht hat. Und ich denke mal, das ist durchaus realistisch, wenn man weiß, welche Dinge hätten passieren können im Vorfeld und während der Befreiung.
Wegener sieht es ein bisschen anders, der schätzt das professionelle Können, glaube ich, ein bisschen höher ein.
Das darf er auch, dafür war er Kommandeur und das ist okay so.
Und Frau von Lützow schätzt es wie ein?
Ich glaube, wir haben Schutzengelstaffeln gehabt, die alle auf unserer Seite waren. Weil anders kann ich es mir nicht erklären, wir hätten so oft sterben sollen.
Ja.
Und dagegen ist zum Beispiel eine Scheinerschießung. Wenn alle mit Alkohol übergossen werden und gefesselt werden und gesagt kriegen, dass sie sterben müssen, das ist schlimmer noch als eine Scheinerschießung.
Das war wenige Stunden
vorher,
vor der Befreiung, und gehört zu den schlimmsten Momenten, die sich in Ihr Gedächtnis eingebrannt haben.
Und auch in jedem der dabei war. Wir sind eine, also es ist ganz erstaunlich, wir haben manchmal gar keinen Kontakt über viele Jahre und trotzdem sind wir eine Schicksalsgemeinschaft. Es ist sofort eine Nähe da, wenn ich wieder jemanden treffe, der damals mit in der Maschine war. Und es ist sofort eine Solidarität und eine emotionale Nähe. Ja. Das kann keiner, das ist wahrscheinlich bei euren Kameraden, die mit dabei waren, genauso. Also nur jemand, der so etwas mitgemacht hat, kann es auch nachvollziehen. Da können sich Professoren drüber die Finger wund schreiben. Aber nachvollziehen kann es nur jemand, der in so einer Situation mal war.
Welches Gefühl bleibt? Dankbarkeit?
Tiefe Dankbarkeit für mein Leben danach. 40 Jahre lebe ich schon auf Kredit.
Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Dankeschön.
Danke.
Eins gehört.